Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, hey, neue Folge. Ich bin Travis Dow und das ist Amerikaner für euch. Und dies ist auch ein Hörerwunsch. Ich habe euch bei Twitter von @AmericanaPod aus gefragt, was es denn sein werden soll, die nächste Folge. Paul Blau @Edanomil antwortete, Unleaded Supreme, fill her up, but don't top it, please. Ich glaube, er hat es irgendwie anders ausgedrückt. Aber auf jeden Fall eine Folge über Tankstellen. Yes, sir. Come on right up. Die Idee von Paul ist eine sehr gute, denn tatsächlich sind Tankstellen ein Teil amerikanischer Kultur und Geschichte. So sehr sogar, dass es mehrere Museen über Tankstellen gibt. Auf jeden Fall ist USA die Nummer 1 Land mit den meisten Museen über von Tankstellen. Daran hatte ich ehrlich gesagt nicht wirklich gedacht. Zum Beispiel Shears Gas Station Museum in Route 66. Aber wie ist das jetzt gemeint? Also, es gibt fast 250.000 Tankstellen in Amerika. Oh, das ist schon ziemlich irre, wenn man bedenkt, dass es nur 15.000 Tankstellen in Deutschland gibt. Es arbeiten 120.000 Leute in der Industrie. 106 Milliarden Einkommen. Und dazu 150.000 Convenience Stores. Das ist vielleicht eine andere Folge. Warum so viel mehr? Oh, hey, Paul, okay, erstens, guck mal die Kreuzung da. Genau, eine Kreuzung, 4 Tankstellen. Die optimale Tankstelle war einfach direkt an der Ausfahrt oder bei einer Kreuzung gleich rechts, damit man eben nicht irgendwie links biegen muss. Aber da gab es natürlich Platz für die Konkurrenz, die von der anderen Seite kommen. Und bei einer größeren Autobahn oder bei einer größeren Kreuzung sieht man in Amerika oft 4 Tankstellen nebeneinander. Und nur 3% von Tankstellen sind von den Big Oil, diese großen Firmen. Die meisten sind tatsächlich von kleineren Unternehmen oder unabhängige Tankstellenfirmen. Wer es wissen will, die Arbeiter machen im Durchschnitt $8.31. Und 2012 habe ich eine Statistik gefunden, Tankstellen wurden 7.100 Mal geraubt. Der Durchschnitt an dem geklauten Gut $943. Kalifornien übrigens, wo ich wohne, verbraucht am meisten Benzin. Dann kommt Texas. Zusammen 650.000 Barrels. Was ist ein Barrel? Whatever. Der Gründer von KFC, Kentucky Fried Chicken, also Colonel Sanders, fing auch erst als Tankstellenbesitzer an. In Oregon, mein Heimatbundesstaat, und New Jersey ist Selbstbedienung verboten. Self-Service. Nominal wurden Sicherheitsgründe genannt, um diese Gesetze durchzuführen, aber tatsächlich war das eher so eine soziale Maßnahme für mehr Arbeitsplätze. In Oregon haben die jetzt die ersten, ich glaube in Portland oder ein paar Counties darf man wieder selber tanken. Aber es ist lustig, weil Oregonier, die den Staat verlassen, wissen oft nicht, wie man tankt. Und sonst will ich gesagt haben, dass Oregon und New Jersey nicht viel gemeinsam haben. Alright. Aber dieser Hörerwunsch gefällt mir schon. Wo hat denn Tankstellen angefangen? Ich habe ja auch viele Folgen über Autos und sogar Route 66 gemacht zum Beispiel. Ich liebe auch die Geschichte von Autos. Es war ein Franzose, der erstmal eine Dampfmaschine auf 4 Rädern geschmissen hat und ein selbstfahrendes Fahrzeug genannt, ein Automobil. Ein anderer Franzose ließ Wasserstoff erstmal Boom machen, um einen Motor zu bewegen, das ein Automobil voranschiebt. Meanwhile in Deutschland überlegten sich die Leitung der Kriegsmarine, wie sie eine überlegene Marine der British Navy bauen können. Die Navy wurde mit Kohle vorangetrieben. Deutsche überlegten sich Öl. Das Problem, das beide Deutsche und Engländer hatten, war, dass es in England und Deutschland keine Ölfelder gibt. In Russland aber schon. Engländer gründeten Firmen wie Royal Petrol und British Petrol. Petroleum, Kerosene auf Englisch, nein, also auf Amerikanisch, Paraffin Oil auf Englisch, ach, was auch immer. Petroleum für Lampen ist das, was die Russen wollten, okay? Seid ihr noch da? Wenn man aber Öl für Petroleum destilliert, kommt ein Drittel des Produktes als Benzin raus, als Nebenprodukt. Aber für Autos mussten wir 60 Jahre warten, bis ein Deutscher endlich Benzin-Boom machen ließ. Siegfried Markus hieß er. Vielleicht war er Österreicher. Whatever. Really. Ein weiterer Deutscher, Nikolaus Otto, baute ihn in einer Form, den wir heute erkennen würden. Und Rudolf Diesel machte das Gleiche mit Diesel. Noch ein Deutscher, Carl Benz, war der Erste, der viele produzierte, um sie zu verkaufen. Weitere Autofabriken machten in Frankreich auf. 1903 wurden fast 50% aller Autos der Welt in Frankreich produziert. Das Problem mit Benzin war viele. Es brannte sehr unregelmäßig und man wusste nicht, warum oder wie man die Qualität verbessert, überprüft. Benzin war auch erstmal nur ein Nebenprodukt, wie gesagt. Ach, und es gibt in Deutschland sowieso kein Öl. Aber wisst ihr, wo Öl wortwörtlich aus dem Boden schießt? In den Vereinigten Staaten. Ah, endlich. Wo am Anfang des 20. Jahrhunderts die USA Russland in Ölproduktion überholten. Es gab in Amerika schon Autos. 1893 gab es die Dorea Motor Wagon Company, von zwei Brüdern gegründet. Autocar Company 1997, die gibt es noch und ist somit die älteste Autoproduktionsfirma Amerikas. Und in dem gleichen Jahr wurde auch in Österreich-Ungarn die Nesselsdorfer Wagenbau gegründet. Warum erwähne ich das? Weil das heute in Tschechien die Tatra ist. Die Marke finde ich. Oh, whatever. Ransom E. Olds hat zuerst die Landschaft wirklich verändert. Die Olds Motor Vehicle Company, schließlich Oldsmobile, war eigentlich der, der wirklich so Massenproduktion oder das Fließband oder keine Ahnung was erfunden hat, nicht Henry Ford. Meine Oma fuhr einen Oldsmobile praktisch ihr Leben lang. Ramblers, Cadillac, Henry Ford, Winton, alles um die Jahrhundertswende rum. So, cool. Jetzt haben wir Autos, alright? Aber ohne Gasoline kommen wir nicht weit. Wie tanken wir jetzt? Ha, endlich. 10 Minuten rein. Alright. Zuallererst bekam man einfach Benzin irgendwie von Apotheken oder sogar von den Schmieden, wie sagt man, whatever, Blacksmith. Und man füllte es dann zu Hause selber. In irgendeine General Store oder Hardware Store, da wo man auch so Hämmer und Werkzeug, Hämmer sind Werkzeug, aber Holz und Werkzeug und so kauft. Eine Petroleumpumpe wurde in Indiana, Fort Wayne, 1885 erfunden. Und es gibt auch diese Story, dass die erste Tankstelle eigentlich in Wiesloch, Germany ist. Dieses Ding mit dem ersten Roadtrip, wo die Frau Benz ihre Mutter besuchte, diese 66 Kilometer, hat nichts mit Amerikaner zu tun. Die erste wirkliche Tankstelle, die erste Gebäude, die als Tankstelle gebaut wurde, das ist in St. Louis, Missouri, 1905. 420 Süd Teresa Avenue übrigens. Aber die meisten um der Jahrhundertswende rum waren trotzdem nur eine Pumpe irgendwo an der Seite der Straße, bis die erste Drive-In-Filling-Stations kamen. Große Schilder von Goodrich Tires und Kendall Oil, Pop on Ice, wo man auch oft Eis verkaufte und wo dann auch gleich die ersten Branchen von Convenience Stores kommen. Also Laden, die jetzt 24 Stunden aufhaben und alles an Zigaretten und Bier und damals eben Eis, ja heute auch Eis, und das Ganze verkaufen. 1907 eine weitere Tankstelle, Standard Oil of California, das ist jetzt Chevron, wurde in Seattle, Washington eröffnet, in was heute Pier 32 ist. Und immer noch im gleichen Jahrzehnt, so in Pennsylvania eine, 1909, die gibt es noch, deswegen erwähne ich die, die kann man noch besuchen. In Altoona, Pennsylvania, Regards Gas Station. Und man nannte sie auch damals noch Filling Stations, nicht wie heute Gas Stations. Wenn ihr Petrol Stations oder sowas im Kopf habt, dann ist das britisch, nicht amerikanisch. Aber 1913 kam die erste Drive-In Filling Station in Pittsburgh, in Pennsylvania. Das war die erste, so im heutigen Sinne, wenn man denkt, dass die auch so Luft und Wasser und so ein bisschen Service dabei hatten. Und auch in Amerika zumindest die ersten Straßenkarten, Atlas, Roadmaps eben einfach umsonst mit den Benzin verschenken. Und am ersten Tag verkauften sie 30 Gallone für 27 Cent die Gallone. Oh, das sind 120 Liter für ungefähr 6 oder 7 Cent den Liter.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Und ab 1928 konnte man in allen Bundesstaaten zum ersten Mal unter eine Marke tanken. Diese eine Firma war Texaco, die Texas Company, hatte in allen 84 Bundesstaaten eben damals Tankstellen. In den 30er auch gibt es interessante so architektische Bewegungen, also in Amerika vor allem und also das Marketing und Kapitalismus und so. In Rhode Island gibt es eins, in Pawtucket, das hat so spitze Türme, das sollte ein deutlich erkennbares so Tankstelle sein, dass die Form der Gebäude selber ist eben Marketing. Und in Tennessee gibt es auch einen auch aus den 30er, glaube ich, das sieht wie ein Flugzeug aus, also man fährt so unter die Flügel rein und Flügel ist so die Decke über, genau, und das ist eben so lauter so kitschige Ideen. Las Vegas hatte viele. Texaco auf jeden Fall verkaufte Öl auch an Spaniens, die faschistische Regierung unter Franco und war im Krieg ein sehr großer Fan von Hitler und schickte sogar ab 1939 verschlüsselte Nachrichten an Deutschen über was für Fracht aus England kommt und wie viel und so weiter. Und Texaco verlässt somit jetzt den Podcast. Und wurde sowieso im 21. Jahrhundert, also vor einem Jahrzehnt oder so, von Chevron gekauft. Texaco gibt's nicht mehr. Gibt's schon noch, aber nicht mehr als unabhängige Firma. Ja, auch bei Tankstellen, was schon sehr lange bei uns anders ist oder bei uns schon üblich war, ist, dass man mit Kreditkarte bezahlte. Schon, was, in den 60er Jahre oder vielleicht sogar ein bisschen früher, aber nee, 60er, glaube ich, stimmt schon. Also 60er war, wo viele Kreditkarten hatten. Und da gab es so eine Credit Card Tray. Man gab die Bedienung bei der Tankstelle die Kreditkarte und dann ging man rein und dann kam man raus mit so einer Platte und man unterschreibte. Das ist heute nicht ganz so anders, aber man muss nicht mehr unterschreiben und es ist einfach, die Pumpen selber nehmen die Kreditkarte an. Selbst in Oregon, wo man nicht selber tankt, das geht bei uns sehr, sehr lange zurück, dass man so mit Plastik bei einer Tankstelle zahlt. Und wir haben auch so diese Bonuspunkte und Rabattprogramme durch Whole Foods und Safeway und Chevron und das Ganze. Ich weiß die Geschichte noch, dass meine Oma hat geweint, als es endlich $1 die Gallone wurde. Also 24 Cent der Liter. Das war in den 80ern. Das war früher 80er oder war das kann 73 gewesen sein, ohne jetzt nachzugucken. 73 schoss das in die Höhe. Aber ja, Tankstellen mussten alle Schilder mit einer extra Ziffer so kaufen, weil es so lange nur ein paar Cent kostete, dass als eine Gallone $1 war, das war, also das war lange Zeit Nachrichten und große Schande. Man hoffte, das war nur temporär. Jetzt ist es also für die Neugierigen, das ist so $4 oder so, also ein ja, das ist immer noch $1 ein Liter, also so schlimm ist es nicht. Über die Zeit, diese Driveway Bells verschwanden. Die Uniformen verschwanden langsam auch. Chevron, die es heute noch gibt, geht bis am Anfang von Öl in Amerika zurück. Zuerst Star Oil, die zuerst 1876 in Los Angeles Öl entdeckt haben. Es ist auch Chevron, damals noch Standard Oil, der in Saudi-Arabien in den 30er Öl entdeckt hat. Dieses Ereignis ist in der Weltgeschichte nicht wirklich zu überschätzen. Und natürlich Trucker-Stops und Truck-Stops. Sowas gibt's bei euch auch, solche Trucker-Raststätten, aber bei uns gibt's das schon für ein paar Generationen in einer, Also einfach in einem anderen Maße. Weil Trucker einfach die Statistik, wie viel Frachtgut an per LKWs, da holt EU immer langsam oder es hat sich in der EU, glaube ich, über eine Generation verdoppelt oder so, aber in Amerika gibt es schon seit den 60er und 70er Trucker-Songs und das Ganze, also eine ganze Genre. Trucker-Stops müsste fast ihre eigene Folge sein, denn es ist, also die Kultur von, ich habe faszinierende Artikel gelesen, so, wo ich eigentlich, man würde nicht vielleicht so denken, dass es wahnsinnig faszinierend ist, aber das Leben der Trucker, wie die verdienen oder dass sie wirklich einfach tagelang auf der Autobahn sind und also vielleicht wochenlang nicht zu Hause sind. Und ich war auch schon in Flüge, also innerhalb der USA von, keine Ahnung, Phoenix nach San Francisco oder keine Ahnung, wo dann ein Trucker nach Hause fliegt und man Konversationen mithört und das Ganze. Und es ist Wahnsinn, die Subkultur bei Truckstops, welche Trucker-Cuppies die tragen. Trucker-Hats sind die hinten, also eine Baseball-Cuppy, die hinten ein Netz hat. Aber in Truckstops sind das wirklich so die überpatriotischen, so mit amerikanischem Adler oder Budweiser oder irgendwelche Veterans oder Vietnam oder einfach total komische, wirklich spezifische, eine Subkultur ist das eben. Das kann ich ohne jetzt Google-Bilder nicht zeigen an einem Podcast. Viele Cowboy-Stiefel, viele große Gürtel-Dinger. Viele Methamphetamine, viele Prostituierte, weil das ist eben eine Raststätte mitten im Nichts. Und dann muss man, um in die Stadt reinzukommen, muss man das ganze Fracht entkuppeln und vorsichtig absetzen. Und da gibt es auch die eigenen Risiken. Und dann immer noch mit einem ziemlich großen, diesen Semi-Truck, auch ohne Last, also ohne Trailer, in die Stadt reinzufahren, ist es teilweise verboten, also wo die überhaupt hin dürfen. Und so, also unter kleinere Brücken in ältere Innenstädte nicht, zum Beispiel. Und also es ist beschränkt, wo sie überhaupt hinfahren dürfen mit diesen riesen Semi-Trucks, auch ohne Trailer hinten dran. Ja, lange Geschichte kurz. Ich habe keine Zeit, also das wäre nochmal eine halbe Stunde über. Das ist eine bestimmte Klasse von Prostituierte zum Beispiel oder eine bestimmte Klasse von Drogendealer und das Ganze. Und ohne groß jetzt nochmal zu forschen und einfach reinzuspringen, ist, glaube ich, gefährlich, weil es ist tatsächlich eine sehr reiche und alte White Trash Culture, die wir haben. Ja, und Raststätten sowieso. Ich bin eigentlich immer sehr von den hochmodernen deutschen Raststätten bin ich ziemlich beeindruckt. Mittlerweile auch in Tschechien und so. Bei uns ist es meist so ein Ziegelgebäude von den 70er mit krassen Toiletten, mit haufenweise Graffiti, auch mitten im Nichts, auch in irgendeinem State Park. Teilweise renoviert, teilweise schön, ist also kommt wirklich drauf an. Teilweise sind irgendwo, meine Großeltern haben Kaffee verschenkt als Teil, weil die so Army-Veterans waren, als Teil der Organisation sind die da draußen in einem Wohnwagen. Und dass der Organisation, also der VA, the Veterans Association oder so, gehörte und Kaffee an der Raststätte verschenkt haben als Service an Trucker oder Reisende, was auch immer. Ja, aber auf jeden Fall gibt es ja nochmal 100.000 oder keine Ahnung, so einfach Raststätten, Rest Areas, die meisten ohne Tankstelle, manchmal mit schöner Aussicht über irgendein Tal oder Fluss oder so. Mit öffentlicher Toilette, mit Hundespazierplatz. Eben nicht unbedingt so beeindrucksvoll wie bei euch. Und bei uns eben sieht man vielleicht häufiger so den Parkplatz für die größeren Wohnwagen, diese RVs und den deutschen Touristen oder keine Ahnung. Und die Geschichte von amerikanischen Raststätten auf der Highway, weiß ich gar nicht. Da muss ich mal googeln. Wie fingen Rest Areas an? 1936? Adolf fucking Hitler! Fuck. Also die ersten alternative Fuel Stations, das war in San Diego, Kalifornien, bei Pearlson Fuels 2003. Jesus Christ, Paul, fucking sag doch was. Schon über die Jahrzehnte war Benzin einfach, also solange ich mich an Benzinpreise erinnern kann, solange ich Auto fahre, so zwei Jahrzehnte oder so, waren amerikanische Benzinpreise einfach immer grob geschätzt die Hälfte von Deutschen. Aber wenn es euch ein bisschen aufmuntert, laut der NASA kostet im All ein Kilo Sprit $10,000. Das ist immer noch ein bisschen teurer als EU-Benzin. Ich war auch bei Ben Spricht. Das findet man bei iTunes, Ben Spricht Podcast. Da bin ich die Folge 95. Hat Spaß gemacht, war so zweistündige, so langförmiges Podcast, was immer eine Menge Spaß macht. Da waren auch ein paar andere, die ich kenne, dabei. Also bei Bens Podcast kann man auf jeden Fall mal reinhören. Es gibt auch weitere Geschichte der Deutschen. Es gibt auch weiteres Merch bei podcastnickshop.com und sogar wahrscheinlich ganz neue Podcasts bei podcastnick.com. Kommt drauf an, wie lange man dort nicht war. Sonst Twitter @TravisJDow, @AmericanaPod, @PodcastNick meinetwegen. Neue PodcastNick-Seite bei Facebook. Viele von euch sind vielleicht nicht bei Twitter und deswegen jetzt endlich gibt es einfach eine PodcastNick-Seite bei Facebook, wo man mich finden kann. So privat, persönlich benutze ich Facebook nicht unbedingt. Also es haben manche Leute mich befriendet. Das dürft ihr, das bringt halt nicht viel. Aber bei PodcastNick, wenn ich bei Facebook gucke, dann sind es die Podcast-Seiten. Sonst kommt eine neue Folge sehr bald von unsere 6. Jahresfeier. Ich podcaste mit Pete Coleman zusammen jetzt 6 Jahre. Wahnsinn, 450 Folgen, 2,5 Millionen Downloads, keine Ahnung, 70.000 Downloads im Monat und ich bin sprachlos. Wir haben uns gefreut, als 30 Leute zugehört haben bei History of Alchemy und Bohemian damals vor 6 Jahren. Unglaublich. Selbst Amerikaner für euch. Ich habe vorhin geguckt, da waren 99 Rezensionen. Das heißt, noch eine einzige und die nächste Folge kommt dann auch schon. Also Amerikaner für euch. Es gibt hoffentlich demnächst weitere Folgen. Und sonst danke nochmal @Edanomil, also Paul Blau, für den Hörerwunsch. Paul ist auch super, den habe ich auch persönlich mal kennengelernt, getroffen in Nürnberg, als ich da war. Er war eines der Reisenden, also super, kann mich auf jeden Fall erinnern, hat mich sehr gefreut und danke dafür auch. Aber auch danke für diesen Hörerwunsch. Tankstellen, man, who fucking knew? Fill her up with regular, please, credit, and have a nice day.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.